My mom always said life was like a box of chocolates. You never know what you're gonna get. Xandi, wie findest du meinen neuen Einstieg in den Podcast? Berühmte Filmzitate mit Relation zur BBL.
Gegenfrage, wie findest du meinen Einstieg?
Guten Tag.
Ne, war gut.
Den finde ich, find ich gut, also muss ich sagen.
Ich meine, das ist mega abgedroschen, Forrest Gump.
Ja, aber ja, natürlich ist
in Anbetracht der aktuellen Ereignisse in Amerika und Forrest Gump ja auch gewisser südstaatenlastiger Film, musste ich jetzt gerade denken, also puh.
Naja,
um direkt mal etwas Schwere reinzubringen.
Naja, aber es geht ja um das, um die Festival-Playoffs. You never know what you're gonna get. Das war jetzt mein Hintergrund. Du willst mir also durch die Blume damit sagen, dass auch diese Neufassung unseres Einstiegs in den Podcast gescheitert ist.
Ja, scheitern ist schon ein sehr starkes Wort. Also ich würde sagen, plus one for effort auf jeden Fall.
Okay.
Also Fleiß, Sternchen. Also da, wenn es vielleicht ein bisschen more sophisticated quote gewesen wäre.
Also ich dachte, ich mache
es extra. Life is like a box of chocolates ist jetzt schon so, das ist ja gut, TV-Spielfilm, wow, diesen Film dürfen sie nicht verpasst haben und dann klickst du es an.
Aber es geht ja um die Relation zur BBL, es geht um die Festival-Playoffs, die nächste Woche, die bis jetzt am Wochenende losgehen. You never know what you're gonna get. Das ist schon eines der größten Sportereignis-Experimente in der Geschichte Deutschlands.
Absolut, ja, nee, das steht ja außer Frage. Ich will ja nur ein bisschen hinterfragen, ob man nicht doch etwas mehr Zeit oder etwas mehr Zeit aufbringen hätte können, um vielleicht doch ein etwas alternativeres Filmzitat finden hätte können.
Ich schau dir in die Augen, Kleines. Obwohl das im Übrigen Humphrey Bogart nie gesagt hat.
Nee?
Nee. Das ist eine Fehlübersetzung. Er hat nämlich im Original gesagt, "Here's looking at you, kid." Das ist ein alter Trinkspruch irgendwie und man guckt sich durch so ein Glas an und sagt, "Here's looking at you, kid." Und der deutsche...
Ja, mit Trinksprüchen kennst du aus, gell?
Ja, kenne ich mich aus, ja. Und der deutsche Synchronisator, wenn es dieses ins Wort gibt, hat daraus gemacht, "Ich schau dir in die Augen, Kleines." Aha. Das ist der größte Quatsch überhaupt, dieser Satz, aber er ist gefallen, im Deutschen jedenfalls.
Ja gut, deutsche Synchronisationen früher waren ja fast wie ein eigener Film, also wenn du... So, keine Ahnung, selbst Nackte Kanone, was ich neulich mal mit Kumpels angeschaut habe, die 80er, also der Teil 1, das ist ja Slapstick in der deutschen Übersetzung. Und das auch diese Bud Spencer und Terence Hill Filme, wenn du weißt, was ich meine, das war ja so eine ganz eigene Dynamik. Das gibt's ja alles nimmer. Weißt, früher,
ich find das
früher
immer,
war das alles besser.
Ich finde das immer Wahnsinn, wenn im Radio Filme besprochen werden und dann sagt der Redakteur, der den Beitrag macht, ja, und wir hören da mal kurz rein und dann kommt irgendwie... Ja, was aus dem Film, aber du weißt genau, das sagt der Schauspieler ja gar nicht.
Sagt der Schauspieler gar nicht.
Das ist ja nur die Synchronstimme. Man sieht ihn nicht, man hört ihn noch nicht mal. Gut, ich bin natürlich auch da massiv befangen. Ich finde synchronisierte Filme absurd lächerlich. Also ich finde das wie
so. Ja, meistens schon. Eben außer es hat diesen Mehrwert durch diesen Stil der Synchronisation. Und das fand ich übrigens auch bei Simpsons Staffel 2 bis 9 hervorragend.
Es gibt natürlich.
Danach kann man nicht mehr schauen.
Ja. Ich meine, es gibt natürlich Synchronstimmen, mit denen wird man einfach groß. Jetzt bei Robert De Niro.
Ja.
Oder sowas. Aber egal. Wir wollen zum Thema kommen. Wir wollen zu den Festival Playoffs kommen. Es geht nämlich los.
Ja,
mit einem pickepackevollen Spielplan ab Samstag im Audi Dome.
Informier uns mal.
Oh, ich muss euch informieren.
Wo bist du am Samstag? Wann bist du am Samstag wo?
Ja gut, also ich bin im Audidom, aber jetzt haben wir Dienstag und du bist so gemein, du weißt genau, dass ich das nicht weiß.
Nee, das ist
so hinterlistig.
Ich dachte, welches Spiel machst du denn am Samstag?
Das weiß ich jetzt noch nicht genau. Wir haben morgen eine große Besprechung.
Das weiß ich jetzt noch nicht. Also ich weiß genau, dass der Dienstplan schon raus ist.
Also, da möchte ich jetzt nichts zu sagen. Moment. Kein Witz.
Da kann ich mich natürlich nicht zu äußern.
Jetzt ohne Witz, ich habe den Dienstplan noch nicht. Ich dachte, das kommt alles morgen.
Aha, okay.
Oh, Himmels Willen. Jetzt haben wir noch 6 Minuten bis zum ersten Gesprächspartner und verheddern uns in einem. Gibt es ein Chaos-Zitat aus irgendwelchen Filmen?
Filmzitate könnte man auch mal ein bisschen aufladen.
Ja. Ja, jedenfalls geht's los am Samstag.
Trotzdem musst du dir die Frage stellen.
Are you
Story lang nicht mehr gehört.
I am the hardest worker. Ja. Am Ab Samstag jedenfalls gibt es dann schon die, es ist im Grunde jeder Tag.
Welche Spiele finden denn statt am Samstag?
Ach, Xandi, ich hab das so. Das machst du doch mit voller Absicht jetzt.
Ich bin ja selber interessiert, ich bin Fan. Ja. Ich bin Fan dieses Podcasts. Ich will mich hier informieren. Und nachdem du die höchste Instanz bist im deutschen Basketball,
ja, aber ich habe jetzt den Spielplan nicht aufgerufen. Ich kann ihn natürlich aufrufen. Ich finde ihn gerade.
Also pass auf, am Samstag finden zwei Spiele statt. Das Eröffnungsspiel um 16.30 Uhr, aber wir beginnen um 16.15 Uhr mit der Vorberichterstattung. Das wusstest du, ja?
Ja, das wusste ich. Ja, das wusste ich wirklich.
Göttingen-Crailsheim.
Okay.
Und dann spielt der FC Bayern München gegen Ratiopharm Ulm um 20.15 Uhr, beste Sendezeit, Sendebeginn und um 20.30 Uhr dann Tip-Off. Was haben drei von vier dieser Teams miteinander zu tun?
Crailsheim, Göttingen, Ulm,
München. Lass mal Crailsheim außen vor.
Ulm.
Ulm spielt Göttingen. Mit einem Spieler aus Göttingen.
Ulm spielt mit einem Spieler aus Göttingen.
Und Bayern spielt mit einem ehemaligen Spieler aus Ulm. Ismet Akpina. Aber lass uns mal bei der Causa Dillen
Ossetkowski bleiben. Aber Moment, das, du hast dich ja jetzt verrannt. Jetzt muss ich dich auch mal korrigieren.
Ja,
wieso haben denn dann die drei Mannschaften etwas gemeinsam? Haben sie ja nicht.
Künstlerische Freiheit des Antisens.
Mhm.
Okay. Mhm. Weil ich jetzt elegante Überleitung zu wirklich, wirklich seriösem Inhalt machen wollte.
Du hast nämlich mit Easy
Natürlich Akpina hast du gesprochen. Mich unterbrochen. Ich habe mit Easy Akpina gesprochen. Ich habe mit Johann Reuherkes gesprochen.
Mhm.
Eine Stunde lang. Im Zuge der Vorberichterstattung per Zoom. Ich soll dich ganz lieb grüßen.
Vielen Dank.
Ja. Ich bin immer noch am Überlegen, ob ich den Coach Reuherkes als Sonderfolge veröffentlichen soll. Ich kam aber noch nicht dazu, weil da muss ich noch ein bisschen audiomäßig rangehen, weil ich das so, aber mal schauen, es waren sehr viele interessante Aussagen dabei. Da kommen wir nachher nochmal dazu, aber nachdem wir ja letzte Woche erfahren haben, ich glaube letzte Woche war es, dass Dillen Ossetkowski von Ulm nach Göttingen ausgeliehen wurde und wir uns fragten, wusstest du das? Also das wusste keiner. Da wurde Stillschweigen vereinbart.
Mhm.
Und wir können mal reinhören, wie das so passiert ist.
Und ich kann mich noch erinnern, ich denke, das war in Oktober oder so. Oktober, September, Oktober, ja, so etwas. Dann hat die Agent von Dillen mich angerufen. Hatte ja schon einige Spiele verloren. Und dann hast du Interesse in Dillen Ossetkowski. Ich dachte, ja, haben wir. Interessantes Spiel. Kommt natürlich von Texas, you know, great big man school. Aber haben wir leider wieder kein Geld. Ja? Weil wenn man Spiele verpflichtet, kommt da sehr viel Kosten dabei. Es ist nicht nur ein netter Betrag und so. Und ich denke, so ein, zwei Wochen später habe ich dann einen Textbericht bekommen vom Torsten Leibenat. Ich habe gehört, dass du Dillen interessant findest. So, ja, natürlich, aber ich kann euch nicht zahlen.
Ja.
Dann ist das so ein bisschen gerollt, weil er war dann schon angefangen, mit seinem deutschen Pass zu bekommen. Das hat ein Jahr gedauert. Mhm. Ja, weil sein Grandmother hatte einen deutschen Pass, so er musste dann seine Mutter einen Pass und dann ihn. Wir wussten, dass das ungefähr ein Jahr geht zu dauern. So für Ulm war es eigentlich eine interessante Option. Okay, wir verpflichten ihn. We loan him out. He's going to get BBL experience. You know, he's going to play in a good system, under good conditions. Und nach einem Jahr hat er hoffentlich seinen deutschen Pass und haben wir einen deutschen Big Man. Ja? Und ja, wenn Torsten mich das gesagt hat, habe ich gesagt, ja, super. I mean, wir haben nicht viel Geld, aber natürlich, wenn er unterschreibt bei Ulm, dann haben wir unglaublich viel Kosten nicht. Ja?
Mhm.
Und dann habe ich das natürlich hier mit Frank besprochen. Und ja, dann haben wir auch gesagt, ja, wenn wir let this go, dann and we screw ourselves big time. Ja, bei Darius Carter waren wir wirklich aan het struggelen. Wir wussten einfach, auf die 5 sind wir einfach nicht, haben wir einfach keine BBL-Qualität. Und dann ist das so gegangen und dann haben wir natürlich mit Ulm vereinbart, okay, wie sagt man das, wir müssen stillschweigen, dass er bei Ulm unterschreibt und dass wir ihn haben. So haben wir einfach announced, dass wir ihn unterschrieben haben, was wir eigentlich nicht hatten. Und dann ja, hat er so angefangen bei uns zu spielen, ja.
Tja, oh. Ungewöhnlich.
Ja, wir werden das, ich denke mal, direkt mit Thorsten Leibler besprechen können, denn das ist ja unser Gesprächspartner heute.
Ja, willst du noch eine zweite Information, bevor du da anrufst?
Ja. Sehr schnell. Es war einer der zwei Mannschaften, die sich dann wirklich sehr um mich bemüht haben. Kann ich sehr offen darüber reden. Es waren Ulm, meine letzte Station, und München. Und es waren eigentlich von Anfang an die beiden Mannschaften, um die es sich gedreht hat. Genau.
Ja, das war Ismet Akpinar. Also auch Ulm war dran an ihm. Das haben wir auch besprochen und da war er auch sehr offen. Also ich wollte dir nur ein bisschen Körner mitgeben, Herr Körner, für das Gespräch mit Thorsten Leibernath. Ich weiß, wir sind pünktlich.
Wir müssen pünktlich sein, weil natürlich die Zeitpläne von diesen Menschen wie Thorsten Leibernath, also Sportdirektoren, Geschäftsführern etc. in diesen Tagen vor den Festival-Playoffs natürlich massiv sind. Ja, dann rufen wir jetzt direkt an und dann haben wir ihn hoffentlich auch gleich direkt in der Leitung. Ich hoffe, ich habe alles richtig gestöpselt. Ich bin ein bisschen verwirrt heute Morgen.
Leibernath am Apparat.
Körner, guten Tag, Herr Leibernath.
Nee, das ist nicht der Leibernath.
Der Tonno. Der Tonno. Ich hab gewusst, das ist die andere Stimme. Ich dachte, okay. Okay. Tonno im Büro bei Thorsten Leibernath. Oh, so okay. Läuft das bei euch.
Ja, so läuft das bei uns. Ich habe das Sagen hier.
Das ist gut, weil gut, dass du das direkt sagst, weil wir haben dich direkt
Sekretärin hier in unsere wurde ich genannt jetzt gerade.
Wir haben dich direkt in unsere Podcast-Leitung hier reingeschaltet zu Xandi und mir. Also schön, dich am Telefon zu haben. Wie geht's dir denn?
Gut, alles gut. Aber ich gebe dir jetzt, aber trotzdem weiter.
Also, schöne Grüße, Tonno.
Servus.
Ja, da wurde es ihm ein bisschen zu heiß, dem Tonno, als ich gesagt habe, er ist direkt drin hier in unserer Sendung. Wir schalten ja immer mittlerweile eisenhart die Gesprächspartner.
Ist knallhart.
Da sind wir knallhart. Ja. Thorsten, lieben Dank für deine Zeit.
Ja, sehr gerne.
Ich bin
dankbar, dass ihr angerufen habt, weil ich ja normalerweise nicht bin, aber immerhin habt ihr jetzt dafür gesorgt, dass der Anton Gavel aus meinem Büro gegangen ist.
Warum also, war er denn da drin, ist
die? Ja, genau.
Die Frage natürlich. Diktat.
So. Wer diktiert wem wiederum?
Gut, das diskutieren wir beim nächsten Mal.
Okay.
Oder gab es irgendwelche Ambitionen, Anton zu verpflichten für die Festival-Playoffs? Weil ihr habt ja irgendwie schon einen Guard noch gesucht, ne?
Also wir haben des Öfteren diskutiert, sollte man Gavel reaktivieren, sollte man Jaka Lakovic als Spielertrainer ins Getümmel schmeißen, und bei beiden Überlegungen haben wir dann doch guten Gewissens gesagt, nee, das macht für uns dann doch keinen Sinn.
Ist der Tonno schon so untrainiert?
Nee, der ist überhaupt nicht untrainiert, der ist wirklich immer noch erschreckend fit, aber sein Wurf ist trotzdem nicht besser geworden und den will keiner sehen.
Okay, gut. Wenn er das hört, wird er ein Tässchen weinen, aber gut, wir müssen natürlich auch bei der Realität bleiben. Ja, Thorsten, wir haben gerade schon so ein bisschen im Vorfeld, wir sind hier heute ziemlich in Hetze, aber wir haben trotzdem die Zeit gehabt, ein klein wenig darüber zu philosophieren, welche Spieler ihr geholt habt, beziehungsweise wie alles so abgelaufen ist. Alle Mannschaften haben ja irgendwo 1, 2, 3 Spieler, die nicht mit dabei sind bei diesen, wie wir sie ja nennen, Festival-Playoffs bei euch. Unter anderem auch Killian Hayes. Natürlich will man da so ein bisschen wissen, warum kommt der Kerl nicht zurück? Kann man das sagen, oder hat der keine Lust? Will der sich nicht verletzen? Ist der schon im NBA-Trainingscamp, im Draft-Modus? Wie ist die Situation bei ihm?
Na, ich glaube, das Letztgesagte trifft es am ehesten. Also Killian hat sich hier in der Saison wirklich hervorragend präsentiert und auch absolut mit dem Verein identifiziert. Ich glaube, sein Wunsch wäre es eigentlich auch gewesen, jetzt wieder für uns zu spielen. Gleichzeitig ist er tatsächlich schon im Draft-Modus, und da ist es wichtig, dass er in dieser Zeit, wo jetzt bei der NBA gar nicht so viel passiert, vor Ort ist, dass dort die Leute, die sich mehr jetzt mit dem Draft beschäftigen können, weil einfach keine Spiele stattfinden, eher präsent ist. Mhm. Ja, und ich glaube, ihm ist von den drei Jungs, die sich gegen eine Teilnahme entschieden haben, ihm ist es wahrscheinlich am schwersten gefallen. Einfach, weil er sich hier so wohl gefühlt hat und ich glaube, weil er auch sehr dankbar ist für die Chance, die wir ihm gegeben haben.
Ist er jetzt in Amerika?
Der ist in Amerika, ja.
Okay.
Also der ist gleich am ersten Tag in die USA gereist. Also er hat dort auch einen Standort, weil ja sein Vater auch Amerikaner ist. Der hat also nicht nur in Frankreich gelebt vormals, sondern war in den Sommermonaten meistens auch in Florida.
Mhm. Gut, nachdem dann Killian Hayes nicht mehr zur Verfügung stand, habt ihr versucht natürlich die Position neu zu besetzen, habt bei Easy Akpina angefragt, das hat er uns verraten gerade. Wäre natürlich eine schöne Idee gewesen, ihn zu reaktivieren. Der hat dann den anderen Weg eingeschlagen, Richtung Bayern. Dann habt ihr Tommy Kleppeis geholt, eine ganz spannende Verpflichtung, denn das ist natürlich einer der nicht nur beliebtesten Podcast-Gäste aller Zeiten, hier bei uns bei Abteilung Basketball, weil er so unfassbar freundliche Geschichten erzählen konnte, sondern natürlich auch ein Spieler von einer sehr, sehr hohen Spielintelligenz. Sag uns ganz kurz, wie er bei euch reinpassen soll, was er für eine Rolle hat und vor allen Dingen, ob man mit ihm auch über das Turnier hinaus arbeiten kann.
Also, wenn wir so viele Fragen haben und auch schon so viele Aussagen, dann will ich erstmal das einfach.
Auch so viele Namen gefallen.
Weil da tatsächlich schon wieder ein paar Fehler drin waren.
Ach, gut, dass wir dich angerufen haben.
Ich freue mich, wenn ich helfen kann. Es ist in der Tat so, dass wir zuerst mit Tommy gesprochen haben und erst zu einem späteren Zeitpunkt den Kontakt zu Easy aufgenommen haben. Es war also nicht andersrum. Ich hätte beide sehr gerne bei uns gesehen. Easy, der bei uns immer willkommen ist, mit dem wir super zusammengearbeitet haben, die zwei Jahre, und es hätte durchaus auch Sinn gemacht. Und Tommy, weil mit dem haben wir zuerst den Kontakt aufgebaut, einfach weil ich wusste, dass Braunschweig nicht dabei ist. Zu dem Zeitpunkt war die Situation in Istanbul bei Easy noch gar nicht so geklärt. Und deswegen haben wir als erstes den Kontakt zu Tommy hergestellt. Und erst dann hat sich diese Option mit Easy aufgetan. Zu dem Zeitpunkt war auch noch nicht klar, ob Tyler Havel zurückkommt. Deswegen mussten wir da auch in mehrere Richtungen operieren. Jetzt die Frage bezüglich Tommy. Also der wird bei uns hervorragend reinpassen, A, weil er ein sehr guter Spieler ist, B, weil er ein ganz toller Typ ist, weil er auch sehr flexibel mehrere Positionen spielen kann. Kann man mit so einem auch über die Saison hinaus arbeiten? Ja, man kann bestimmt. Also wir wären ja blöd, wenn wir das von vornherein ausschließen würden. Gleichzeitig ist es absolut legitim und auch richtig, dass sein erster Ansprechpartner Braunschweig ist. Dort hat er die letzten 4 Jahre, wenn ich mich nicht täusche, gespielt. Ich glaube, beide Seiten würden da auch von einer Win-Win-Situation sprechen. Und wir sind den Braunschweigern sehr dankbar, dass sie uns die Möglichkeit gegeben haben, Tommy jetzt hier für dieses Turnier zu verpflichten. Und was darüber hinaus ist, wird man dann sehen. Aber ausschließen würde ich natürlich nicht.
Ja, die Situationen sind natürlich auch schwierig auf dem Spielermarkt, beziehungsweise Budgets und wie es weitergeht und wie viel Geld man überhaupt planen kann. Das betrifft ja sicherlich jeden Erstligisten momentan. Ich glaube, im Komplett-Profi-Deutschland in allen Sportarten. Also eine etwas schwierige Situation für euch zu kalkulieren, wie es auch finanziell weitergeht. Komplett nachvollziehbar. Zweite Personalie, die uns natürlich ganz spannend ist, ist Dylan Ossetkowski. Da haben wir letzte Woche schon im Podcast drüber philosophiert und Xandi und ich meinten, der gehörte ja zu Ulm, der ist ja ausgeliehen gewesen, das wussten wir. Wir haben uns angeguckt, also waren überrascht, dass das so war. Aber, und das haben wir vor deinem Gespräch jetzt hier schon eingespielt, Johann Reuekers, der Trainer der Göttinger, hat uns da aufgeklärt, wie es gelaufen ist, dass der sozusagen von euch ausgeliehen wurde, weil er für Göttingen nicht finanzierbar war. Wieso wusste das eigentlich niemand?
Es wurde Stillschweigen vereinbart, hat er gemeint.
Ja, also fragen wir mal umgekehrt. Vielleicht nicht das Normalste der Welt, aber gleichzeitig, wo liegt jetzt explizit der Nutzen für beide Seiten, wenn man das kommuniziert? Da könnt ihr mir mal Antworten für geben.
Ja gut, also nehmen wir mal Fußball Borussia Dortmund, Achraf Hakimi ist ausgeliehen von Real Madrid und man kann sich monatelang super das Maul darüber zerreißen. Sollte der nicht noch länger in Dortmund bleiben und dann erst zu Real Madrid gehen? Oder geht der direkt zu Real Madrid? Achraf, wohin gehst du jetzt? Gehst du zu Real Madrid? Bleibst du bei Dortmund? Wie geht's dir so im Ruhrgebiet?
Und jetzt versuch trotzdem nochmal, dich in meine Position zu versetzen oder in unsere. Wo ist denn unser Vorteil bei einer Kommunikation einer solchen Maßnahme?
Also dass das man euch geil findet, dass ihr der Möglichkeit der Entwicklung eines Spielers bei einem anderen Verein Unterstützung leistet und dabei ja auch noch die Göttinger indirekt supportet.
Und findet man uns jetzt nicht geil, weil wir es nicht kommuniziert haben.
Weil das
der
nicht.
Fakt ist ja der gleiche geblieben.
Nee, ich finde die Situation so neu und ungewöhnlich, dass ich mir auch noch nicht sicher bin, weil natürlich passt es ja auch in eure Clubphilosophie, die ja kommuniziert wurde, dass man eben Spieler ausbilden will. Aber es ist so ungewöhnlich eben, dass man die Situation so nicht kennt, dass ich mir auch noch komplett unsicher bin, was das Fazit ist. Für euch ist es natürlich deutlich ruhiger wahrscheinlich, dass das Thema einfach gar nicht auf dem Tisch liegt, wenn man weiß, okay, Ossetkowski gehört ja Ulm, also schaut man immer, wann kommt er denn wieder und so weiter. Also ihr hattet ein sehr ruhiges Jahr diesbezüglich. War das prinzipiell die Hauptüberlegung?
Ja, also es gibt aus unserer Sicht deutlich mehr Gründe, die dafür sprechen, es nicht groß an die große Glocke zu hängen. Das fängt mit der eigenen Mannschaft an. Dass eine Ausleihpersonalie auch für Unruhe in der eigenen Mannschaft sorgen kann, liegt auf der Hand.
Das heißt also,
sollen wir dieses Fass aufmachen?
Das heißt also, Gavin Schilling wurde nicht zwischendurch mal gesteckt. Du weißt schon, dass der Ossetkowski jederzeit kommen
Schau
kann,
Schau mal, wie Gavin. Der performt.
Also Gavin hat eine sehr, sehr starke Saison bislang gespielt und da wären wir schön blöd, wenn wir ihn in irgendeiner Form nervös machen wollten.
Also war ja auch nur als Spaß gemeint. Alles gut?
Nee, ich verstehe schon, was du meinst, aber wir werden natürlich kritisiert, oh, das wusste ja keiner, was soll denn das, warum erzählt man das nicht? Ja, aber dann frage ich wiederum, wo steht geschrieben, dass man ein Ausleihgeschäft veröffentlichen muss?
Nee, muss man nicht.
Wir sind in vielerlei Bereichen machen viele Dinge neu, die wir bislang vielleicht noch nicht so gemacht haben. Ja, das fing ja bei meiner Personalie an, bislang hatten wir auch keinen Sportdirektor. Jetzt mache ich das hier. Gleichzeitig war vorher Trainer, alles so ein bisschen ungewöhnlich. Und bei vielen Dingen müssen wir uns auch erstmal herantasten, ja, weil wir auch noch keine Erfahrungswerte besitzen. Mhm. Und die dann mit großer Öffentlichkeit zu machen, halte ich für einfach nicht schlau. Ja, also es ist vielleicht besser, dass ruhig im stillen Kämmerlein zu machen, um zu sehen, wie sich das überhaupt entwickelt. Ja. Es hätte ja auch sein können, dass Dylan überhaupt nicht gut spielt, ja, und dann verkündest es oder er zerstört uns, wir verlieren zweimal gegen Göttingen.
Ja,
nicht unbedingt stellen müssen, wenn es dafür keinen Zwang gibt.
Ja,
wenn es eine Regel gibt, dass man das verkünden muss, okay, dann ist es so. Ja, aber solange es das nicht gibt, also es hat keinem weh getan, dass wir es nicht verkündet haben, meiner Meinung nach. Und es ist jetzt im Nachhinein für alle gut ausgegangen. Ja. Ich glaube, der Spieler ist froh, Göttingen ist froh, wir sind froh, wir haben für die kommenden zwei Jahre, dass das dann mit dem deutschen Pass noch gepasst hat, das ist natürlich noch besser. Wir wussten, dass der in Aussicht steht, aber du weißt nie, ob das dann auch klappt. Ja. Das hat dann auch noch geklappt, also für uns ist es super ausgegangen. Gleichzeitig haben wir bislang aber auch noch gar nichts gewonnen, weil er hat für uns noch keine gute Leistung gezeigt, weil er noch gar nicht performen konnte. Ja. Also deswegen muss man auch mal die Kirche im Dorf lassen.
Absolut.
Ja, wie war denn der Scouting-Prozess damals? Weil Coach Reuerkes meint, er hat ihn schon in der Summer League gesehen, da hat er ihm noch nicht so gefallen, weil er halt zu sehr NBA-Game da zeigen wollte mit nur Dreierballern und Pull-Up-Dreier und solche Sachen. Ist er euch zu dem Zeitpunkt auch schon aufgefallen oder wie kann man sich das dann vorstellen, wie so eine Kommunikation abläuft? Weil ihr wart ja dann natürlich vorab im Austausch, ob man eben so einen gemeinsamen Deal hinkriegen kann.
Also die Kommunikation bezüglich des Spielers hat bei uns erst begonnen, als in Aussicht gestellt wurde, dass er einen deutschen Pass bekommt. Ich glaube, wir hätten uns auch wirklich sehr überlegt, so ein Ausleihgeschäft zu machen, wenn es diese Option nicht gegeben hätte. Für einen Amerikaner dieses Risiko eingehen und auch Kosten auf sich zu nehmen, nur damit man den in der Saison drauf quasi im Kader hat, weiß ich nicht, ob wir das gemacht hätten. Ja, für uns war es wirklich, war der deutsche Pass wirklich mit ausschlaggebend oder der hauptausschlaggebende Grund. Und diese Informationen habe ich tatsächlich erst im Herbst erhalten. Und dann haben wir uns halt mit ihm beschäftigt.
Ja. Und er kam ja auch erst, als die Saison schon lief, das war ja auch noch ungewöhnlich. Also da kam so viel zusammen.
Genau, das war während der Saison.
Kommen wir weg von den Personalien hin zum Turnier. Es geht ja am Samstag direkt los und es hat ja so eine es ist ja logischerweise ein Turniercharakter wie eine EM, wie eine WM. Und ihr habt direkt zum Einstieg das vermeintlich schwierigste Spiel, nämlich gegen den FC Bayern München.
Oder das leichteste.
Jetzt kommt natürlich die Klassikerfrage. Genau, ist das das schwierigste oder das leichteste Spiel? Und wie seid ihr da momentan einfach drauf eingestellt, ohne Vorbereitungsspiele zu machen, nur zu trainieren? Wie schwer wird dieses Spiel?
Also es ist sowohl das Schwierigste als auch das Leichteste. Von der Erwartungshaltung her ist es wahrscheinlich das Leichteste, weil keiner auch nur einen Pfifferling auf uns setzt, wenn wir als Tabellenzehnter gegen den Tabellenersten spielen. Gleichzeitig ist es das Schwierigste, weil München mit Sicherheit den stärksten Kader in dem Turnier hat. Und ich glaube, diese Balance zwischen diesen zwei Polen muss man halt finden. Man muss sich darüber im Klaren sein, das ist ein extrem starker Gegner, weil sie einfach so gut besetzt sind. Aber gleichzeitig hast du auch wahrscheinlich etwas weniger zu verlieren, weil es eh keiner von dir erwartet. Aber nutzt das doch als Motivation und versuche positiv zu überraschen.
Wie ist dein Eindruck, wenn du dir die Teams, vor allen Dingen die anschaust, gegen die ihr spielen werdet? Also eure Personalien, sicherlich okay, weil sie auch bekannte Namen beinhalten, jetzt die Neuzugänge mit Tommy Kleppeis und mit Dylan Ossetkowski, das klang schon mal ja so ein bisschen herausstechend, so würde ich es mal nennen, im Vergleich zu anderen Geschichten.
Wir haben halt auch drei Spieler verloren.
Ja. Ihr habt drei Spieler verloren, genau. Wenn du dir das jetzt anschaust, also neben Kevin Hayes noch Grant Jarrett, der nicht mit dabei ist, was er sicherlich auch ein großer Verlust ist, und Seth Hendricks.
Seth Hendricks mit Sicherheit auch. Also das werden wir wahrscheinlich auch nicht 1:1 kompensieren können, aber macht mich jetzt auch nicht verrückt. Dadurch bekommen andere Spieler vielleicht eine etwas größere Chance. Wir werden ja konkurrenzfähig sein, das glaube ich auf jeden Fall. Wie weit es dann gehen wird, wird man sehen. Es ist natürlich jetzt für alle Beteiligten sehr schwierig, den aktuellen Stand einzuschätzen. Einfach weil es auch keine Testspielresultate gibt. Ja. Es ist unglaublich schwer zu sagen, wer kommt jetzt als am besten aus dieser Pause heraus. Ja. Die Mannschaften sind nicht so wild zusammengewürfelt, wie befürchtet worden ist. In der Regel gibt es zwei oder drei Ergänzungen. Also drei sind ja dann möglich oder vier sind dann möglich, wenn es Doppellizenzler betrifft. Göttingen hat ja einen Doppellizenzler aus München verpflichtet. Aber mit dem Regelwerk ist ja eigentlich schon sichergestellt worden, dass eben nicht komplett neue Mannschaften an den Start gehen. Und dass da jetzt ein oder zwei neue sind, finde ich nicht dramatisch. Wäre sonst wahrscheinlich Ende Februar, März auch nochmal passiert. Ja. Und für den Zuschauer, glaube ich, ist es spannend, aber nicht irgendwie verwirrend, weil es zu viele neue Namen sind.
Ja. Nee, ich denke auch, dass die Regelung absolut in Ordnung ist, dass man da, wenn jetzt komplett fünf neue Spieler auftauchen würden, wäre es vielleicht was anderes, dann wird es ein bisschen kirmesartig, aber so absolut nachvollziehbar. Es sind eben auch besondere Zeiten. Wir haben ja, das Ganze ist ja wirklich, wenn man sich's mal vor Augen führt, eine völlig absurde Situation. Andererseits, je näher dieser Tag kommt, dieser Samstag, umso mehr steigt bei mir tatsächlich auch die Vorfreude. Also ich war so ein bisschen skeptisch, ob alle wirklich an einem Strang ziehen und wie das so ankommt. Aber je näher der erste Tip-Off kommt, umso mehr freue ich mich. Wie geht es dir persönlich? Bist du eher skeptisch und denkst dir Augen zu und durch? Oder denkst du dir, boah, endlich wieder Basketball, ich will endlich wieder sehen, wie meine Mannschaft spielt, ich will endlich wieder
mitfiebern können. Und mit die Hauptfrage, bist du aktiv oder passiv?
sehr intime Frage jetzt, muss ich sagen.
Deswegen bin ich auch ein bisschen am Schlucken. nein, also ich versuche es jetzt chronologisch abzuarbeiten. Ich freue mich extrem, es ist auch kein Funken von Skepsis bei mir vorhanden, sondern ich bin einfach glücklich, dass wir wieder Basketball spielen können und Basketballspiele erleben dürfen. Und ich bin auch davon überzeugt, dass es gut wird. Dass es sowohl für die aktiven Beteiligten, sprich für die Spieler, ein lohnendes Invest ist, dass es für die Zuschauer spannend sein wird und dass alle am Ende des Turniers sagen werden, oh, war gut, dass wir es gespielt haben. Mhm. Ich werde in München auch sein, aber ich werde nicht zu dem Tross der 22 Aktiven gehören, sondern mich dann in diesem passiven Bereich aufhalten, der keinen direkten Kontakt zu den Spielern haben wird.
Ja, ja, das bedeutet ja wirklich, dass man auch gar nicht so in die Trainingshalle darf und glaube ich auch jetzt in Ulm schon nicht, oder? Du darfst ja auch nicht beim Training sein.
Nein. Ne? Also das geht so weit, dass ich mit Tommy Klepeusch und Dylan noch kein persönliches Gespräch geführt habe. Oh. Was ich natürlich sehr schade finde, aber ich versuche auch zu akzeptieren, dass auch der Kontakt außerhalb der Trainingshalle minimiert werden soll. Mhm. Und eine Person weniger ist dadurch auch ein prozentual geringeres Risiko, sich in irgendeiner Form anzustecken. Also respektiere ich das und gehe den Jungs auch außerhalb der Halle aus dem Weg. In die Halle darf ich eh nicht. Von daher hat sich die Frage dann auch schon erledigt.
Ja. Gut, das sind doch ja positive Worte bezüglich der Stimmung. Ich hatte immer so ein bisschen Sorge, dass vielleicht Basketball Deutschland das doof findet, aber mittlerweile höre ich doch von vielen Seiten, ja, natürlich bei einigen Spielern gewisse Skepsis bezüglich Verletzungsanfälligkeit. Wie habt ihr das jetzt beim Training dosiert? Ist das eine andere Vorbereitung als jetzt für eine normale Saison, so würde ich es mal nennen? Wird da irgendwie mehr auf taktische Dinge geschaut und weniger auf, dass man total überdreht, sage ich jetzt mal, im physischen Bereich? Ist das eine andere Vorbereitung?
Ja, mit Sicherheit, weil in so einer Vorbereitung willst du irgendwann auch mal, die über 6-7 Wochen geht, willst du sie irgendwann auch mal an einem Punkt haben, wo sie quasi durch die Halle kriechen. Ja, das kannst du jetzt in so einer kurzen Vorbereitung nicht machen. Das heißt, du musst dosieren, du musst auch Dinge ja verkürzen. Gerade im taktischen Bereich kannst du auch nicht so viel machen, wie du das in 7 Wochen Vorbereitung machst. Aber gleichzeitig, das vergessen viele, du fängst ja nicht bei null an. Ja? Also die Leute haben ja nicht all das vergessen, was sie im März noch konnten. Ja? So ein taktisches Korsett ist ja bereits erarbeitet worden. Jetzt musst du ein, zwei Spieler integrieren und das eine oder andere taktische Aufrichten, vielleicht auch ein, zwei neue Impulse setzen, aber taktisch musst du auch nicht das machen, was sonst in 7 Wochen Vorbereitung nötig ist.
Ist das eine besondere Situation, dass ihr wegen der Point Guard Position, wo ja doch mittlerweile sehr, sehr viel von abhängt, vom Spieltaktischen her, dass ihr da jetzt anders agieren müsst? Macht ihr das die meiste Sorge, so würde ich es mal sagen? Ist das die größte Herausforderung?
Nee, macht's mir nicht, weil also wir haben Per Günther, wir haben Tyler H., wir haben Tommy Klepeusch, da haben wir drei Guards, die meiner Meinung nach die Point Guard Position sehr gut ausfüllen können, und da bin ich ehrlich gesagt überhaupt nicht besorgt.
Mhm. Per will ja noch ein Jahr spielen. Er klang jetzt richtig euphorisch sogar in einem Interview, von wegen, dass er ja richtig Bock hat zu arbeiten und sich wieder reinzufinden und noch ein richtig gutes weiteres Jahr spielen. Hat dich das ein bisschen überrascht, beziehungsweise wie sehr freut dich das auch, dass Per scheinbar so ein bisschen wieder ja Lust und Laune gefunden hat? Nicht, dass er es vorher nicht hatte, aber dass er vielleicht doch jetzt einfach nochmal so eine Perspektive vor sich hat, einfach ein schönes letztes Jahr vielleicht zu spielen.
Das freut mich sehr, überrascht mich wenig. Also ich hatte ja das Vergnügen, über einen ziemlich langen Zeitraum mit ihm zusammenzuarbeiten und ich weiß, wie wettbewerbsorientiert er ist, wie ehrgeizig, wie heiß er auf Basketball ist. Und ich glaube, es war nie eine Frage, ob er dieses Spiel wirklich noch liebt oder so, sondern es war immer nur eine Frage, ist sein Körper in der Lage dazu, das abzurufen, was er von sich selbst erwartet. Und die Zeichen momentan stehen ganz klar darauf, dass er es seinem Körper zutraut. Und dann ist es, glaube ich, auch eine logische Konsequenz für ihn, dass er weiter Basketball spielen will. Und wir freuen uns darüber natürlich sehr.
Ja. Jetzt ist dieser Modus natürlich etwas Besonderes. Man kann mit im Vergleich zu einer normalen Saison relativ wenig Spielen deutscher Meister werden. Ich erinnere mich sehr gut daran, als mal das Final Four um den Basketball, um den BBL-Pokal in eurer Halle stattfand, weil ihr natürlich eine Mannschaft gewesen seid in den vergangenen Jahren, wo es hieß, die Mannschaft braucht endlich mal einen Titel. Die spielen immer so schön und kommen immer weit, aber bis zum Titel hat es nicht gereicht. Jetzt mal angenommen, wir gehen jetzt in den Konjunktiv, es würde reichen, am Ende wirklich deutscher Meister zu werden. Ohne jetzt dich in ein emotionales Ungleichgewicht bringen zu wollen, aber welche Bedeutung hätte dieser
Jeder
Titel
Podcast
für dich?
Jeder Podcast mit dir ist ein emotionales Ungleichgewicht für mich.
Ja, okay, ich nehme es als Kompliment auf.
Tu das ruhig. Deine Frage, also ein möglicher Titelgewinn, was würde der emotional bei mir auslösen, war das die Frage?
Ja, also manche sagen ja, der also, sportliche Wert ist ja nicht der gleiche, als wenn man 34 Spieltage spielen würde plus Playoffs. Würde das trotzdem bei dir die absolute Super-Emotion auslösen? Also hat er für dich den gleichen Wert wie ein normaler deutscher Meistertitel?
In zweierlei Hinsicht kann ich das mit Nein beantworten. Erstens, weil ich glaube, eine Meisterfeier wäre nicht so, wie eine Meisterfeier normalerweise wäre, aufgrund der Corona-Bestimmung. Und das fände ich schade. Und das Zweite ist, der deutsche Meister ist nicht automatisch für die Euroleague gesetzt, weil die Euroleague-Teilnehmer nächstes Jahr schon feststehen. Correct. Und auch das fände ich schade. Mhm. Aber ansonsten wäre es emotional ganz genau so wie ein Meistertitel nach 34 Hauptrundenspielen und diversen Playoffs.
Ja, man kann ja die Meisterfeier dann nach Berlin in den Landwehrkanal verlegen. Die nehmen es ja dann nicht so ernst. Vielleicht wäre das auch noch eine Möglichkeit.
Also wir haben ja hier in Ulm sehr gute Erfahrungen mit Schlauchbooten beim Nahbaden. Und deswegen, ich glaube, es ist ein Unding für einen Ulmer, ein solches vergleichbares Event in Berlin abhalten zu lassen. Das wollen wir schon auf der Donau machen.
Ja, okay. Dann aber vielleicht mit etwas mehr Abstand, als man es in Berlin getan hat.
Das wäre ja dann die logische Konsequenz der hiesigen Regelungen. Und deswegen, glaube ich, ist vielleicht die ekstatische Feierei nicht ganz so möglich, wie ich sie den Ullmann gönnen würde. Und deswegen meine Betrachtung also wie ich das emotional betrachten würde.
Ja. Thorsten, zum Abschluss vielleicht noch, wir machen das mal eigentlich mit
noch jedem. Noch so eine spannende Frage?
Ja, weil bestimmt wollen wir auch.
Bestimmt.
Wir wollen ja auch immer ein bisschen über den Tellerrand hinausblicken. Und das geht natürlich auch schon so leicht in die nächste Saison. Und im Grunde sagen uns viele Gesprächspartner, ob Sportdirektoren oder Geschäftsführer oder Trainer oder auch Spieler, keine Ahnung, was kommt. Wir wissen von nichts. Der Spielermarkt ist tot. Wir wissen nicht, wie viel Geld zur Verfügung steht. Wie ist die Planung in Ulm? Wie sehr wisst ihr was von Rückendeckung von Sponsoren, Hauptsponsoren? Wie stellen sich momentan da die Aussichten dafür für die Aufstellung des Budgets für die kommende Saison? Wie weit seid ihr, beziehungsweise wie viel Rückmeldung habt ihr?
Ja, also da gibt es ja verschiedene Parameter. Ein Budget erstellt man ja nicht nur aufgrund der Zusagen von Sponsoren, aber unsere Partner sind sehr, sehr loyal, unterstützen uns und da gibt es, glaube ich, wenig Beschwerden. Gleichwohl durchleben die auch unsichere Zeiten. Ja, also es ist jetzt nicht so, dass das an all unseren Sponsoren spurlos vorbeigeht. Da muss man auch ein bisschen noch abwarten. Was aber in meinen Augen nicht weniger bedeutend ist, ist die Frage, wie wird denn das mit den Zuschauern sein? Ja. Ja, und diese Unsicherheit kann mir momentan keiner nehmen. Und so drückt sich das dann auch aus, wenn wir über Budgets reden. Ja, solange ich nicht fest damit planen kann, dass wir nächstes Jahr wieder in jedem Heimspiel die 6.000 haben, kann ich da auch keine Zusagen machen, was das Budget angeht. Ja, und das macht es natürlich schwierig. Ja, also wir haben viele Fragezeichen und ich finde, es wurde jetzt extrem viel über dieses Turnier gesprochen. Ja, und das wurde sehr kritisch betrachtet. Dann gab es welche, die das gut finden. Für mich ist die weitaus größere Frage, wie geht's nach dem Turnier weiter? Und das sind für mich die drängenderen Themen momentan als das Turnier selbst.
Ja, das ist wohl wahr. Es bleibt einfach der Faktor der Unsicherheit. Und mit dem werden wir wohl noch eine Zeit lang leben müssen.
Ja.
So scheint es leider.
Bezüglich vielleicht planbarerer Dinge. Man sah neulich Fotos von eurem Orange Campus, dass er wächst und gedeiht. Ja. Das ist ja auch noch ein sehr spezielles Thema, das man auf jeden Fall. Oder was ist denn der letzte Stand? Fragen wir mal so. Wann? Wie geht's weiter?
Wir sind in der glücklichen Situation, dass die Baustelle nicht stillsteht. Es wächst und gedeiht und wir sind hoffnungsfroh, dass wir schon in den kommenden Wochen dort auch die ersten Trainingseinheiten abhalten können.
Wow, das klingt sehr zeitnah. Das heißt, es hat auch direkten Impact dann auf die BBL-Mannschaft. Also die können sofort dort trainieren.
Also ich bin der festen Überzeugung, dass die, wann auch immer die kommende Saison starten wird und dementsprechend wann auch immer die Vorbereitung starten wird, dass die im Orange Campus abgehalten wird.
Stark, okay.
Okay, das ging ja dann noch recht schnell, ne?
Ja, also gefühlt extrem, aber man täuscht sich da auch oft, weil begleitet uns ja auch schon länger.
Ja, also uns wir hätten nichts dagegen gehabt, wenn das insgesamt noch schneller gegangen wäre, aber der Bau selbst war super flott. Die Entscheidungen davor haben sich ein bisschen hingezogen, aber es ist nun mal so, dass man da durch diverse Instanzen muss und wenn es dann etwas länger dauert, hoffen wir mal, dass es umso besser wird. Aber wir werden im Sommer dort trainieren können. Und ich glaube, das wird für die Region hier eine ganz neue Zeit, eine neue Zeitrechnung, zumindest was den Basketball angeht.
Wie viele Felder habt ihr da in dem Komplex? Also Full Court?
Also wir haben drei komplette Felder in der großen Halle, wo dann auch Pro-B-Spiele stattfinden können, haben wir darüber hinaus noch drei weitere Individualfelder. Also man kann von drei kompletten Feldern sprechen und noch drei weitere Individualfelder.
Okay, das ist schon außergewöhnlich für einen BBL-Standort, würde ich mal sagen. Und im Zuge dessen, wenn Killian Hayes jetzt auch noch hoch gedraftet werden sollte, dann gibt das eventuell ja auch ein bisschen Traktion, was dieses Gesamtkonzept betrifft. Also jetzt kein Hot Takes, eher
gleich. Also unser Anspruch ist halt auch, dass wir regelmäßig quasi dieser Entwickler für höhere Aufgaben sein werden. Das muss nicht immer die NBA sein, aber da haben wir natürlich auch nichts gegen. Aber wir haben es in der Vergangenheit schon bewiesen, dass sich Spieler über Ratio Farm Ulm auf die nächsthöhere Stufe entwickeln. Und das wollen wir einfach noch konzentrierter ermöglichen und strukturierter.
Dafür würde ich sagen, alles Gute, Thorsten.
Dankeschön.
Und wir haben diesen Podcast eröffnet mit einem Filmzitat. Xandi hat mich dafür ein bisschen rund gemacht, weil er ausgelutscht war. Ich habe gesagt, life is like a box of chocolate. You never know what you're gonna get. In Hinsicht auf die Playoffs jetzt, also auf das Turnier, weil man nicht so genau weiß, was man bekommen wird. Ich sage dir, möge die Macht mit dir sein, Thorsten. Auch ein ausgelutschtes Filmzitat, aber ich meine es ganz ehrlich, hoffe, dass alle gesund bleiben, dass ihr viel Spaß habt und dass wir ein gutes Turnier sehen werden. Und wenn wir uns im Audidom sehen, wir bleiben auf Abstand, aber wir werden uns einmal zuwinken, denke ich.
Ja, und ich freue mich drauf.
Alles klar. Thorsten,
schönen Dank
euch. Gute Zeit.
Auch an Tonno.
Danke, Grüße. Euch auch.
Ja, an Tonno, genau.
Ja, der kommt jetzt wieder zum Diktat.
Ja, genau.
Alles klar.
Ciao. Also, bis dann. Ciao.
So, das war der Sportdirektor, formerly known as Head Coach of Ratio Farm Ulm.
Du musst immer so Denglisch einbauen, oder? Das ist so ein Ding von dir.
Ja, weil ich wollte jetzt auch eine, wie nennt man das? Jetzt fällt mir das englische Wort nicht ein für Vorschau.
Preview-Prediction.
Preview-Prediction für die Festival-Playoffs. Wie heißen die Dinger denn jetzt eigentlich? Es gibt doch, glaube ich, einen offiziellen Namen auch von der Liga, oder?
Die heißen...
Final Ten, nee.
Das heißt
das denn nochmal?
Festival-Playoff-Runde.
Genau, so
bleibt es. Final Ten nennen es die Bayern, das war ursprünglich mal, aber es heißt offiziell heißt es Easy Credit BBL Finalturnier 2020. Das wirst du alles noch erfahren, wenn du dich näher mit der Thematik aussetzt, unter anderem mit den Themen wie wer spielt wann, wann kommentiere ich und wann geht's los?
Ja.
Ab morgen bei Michael Körner.
Ich habe übrigens keinen Dienstball in meinem E-Mail-Postfach, ich sag so, wie es ist.
Okay.
Tabelle Gruppe A. ja. Sehe ich hier und Tabelle Gruppe B. Mhm. Wir können ja mal ganz kurz unseren Schnelltipp 90 Sekunden Max losbrettern. München, Crailsheim, Oldenburg, Göttingen, Ulm, die ersten vier kommen weiter. Wer sind die ersten vier?
Warte mal, wow. Ich muss mir auch mal aufrufen. Okay. Ah nein, da haben okay. Wir noch die Hauptrundentabelle. Kann ich jetzt hier? Ich bin auf der Seite der Easy Credit BBL, okay.
Ich mach's mal ganz simpel.
Da, final
Bayern wird Erster, okay. Oldenburg wird Zweiter, Ulm wird Dritter, Crailsheim wird Vierter.
Du sagst, Göttingen geht raus?
Ja. Die spielen noch, die haben glaube ich, den größten Aderlass, oder?
Ja, ist schon tough. Ohne Anderson.
Kevin Anderson, Kian Anderson, Ossetkowski, Waleskowski. Nee, also da passiert, glaube ich, nicht viel.
Also München. Crailsheim oder Göttingen, 4 oder 5. Das ist. Ich kann mir auch vorstellen, dass Ulm, ja, Oldenburg ist auch, ja, du hast wahrscheinlich schon recht, leider.
Ich glaube, die Crailsheimer, weiß nicht, für so ein Turnier. Ja, die werden schon mitmischen.
Also 4 oder 5 ist super schwer.
Ja. Ich glaube, dass ganz viel sich über Defensive definieren wird, weil bei dieser Vorbereitung, die werden sicher jetzt nicht alle 50% von der Dreierlinie reinlöten oder irgendwie super Offense, super Flow, super Pick and Roll. Mhm. Ich glaube, wer die toughste Defense spielt, der wird schon mit einen Vorteil haben. Und ja, ich will nicht sagen, dass Crailsheim keine Defense spielt, aber ich glaube eher München, Oldenburg, Ulm,
Oldenburg Crailsheim. Ist quasi ja auch komplett geblieben.
Ja. Gruppe B, Lubu, Berlin, Vechta, Bamberg, Frankfurt. Boah, das ist
gar nicht mal ohne. Ja.
Das ist offen. Okay, wir nehmen mal einfach, aus welchen Gründen auch immer, bei Berlin fehlt...
Mason fehlt.
Mason fehlt, aus persönlichen Gründen. Schneider ist immer noch verletzt. Mm,
sonst sind die auch komplett, okay. Also da ist jetzt auch kein mega Hot-Take, wenn wir sagen, Berlin wird Erster.
Ja, also Lubu...
Lubu ist für mich so...
Lubu ist ja mein Sleeper in diesem ganzen Ding hier.
Das habe ich also, doch gesagt letzte Woche.
Ja, das hast du gesagt, nachdem ich dir das gesagt habe.
Genau. Ohne Carrington also sind, natürlich.
Ja, aber die haben jetzt den von Gießen geholt. Und die,
Tavon Myers.
Den Myers und...
Tanner Leisner fehlt, Konsti Konga fehlt, Carrington fehlt. Dann haben sie auf Guard ja trotzdem noch die Scoring-Maschine Marcus Knight.
Ja, also gerade auch, was die Defense angeht. Mm. Ich glaube, dass die für so eine Turniergeschichte und dann, wenn du dann Hin-Rückspiel im Viertelfinale. Okay, also ich sag mal, Berlin 1, Lubu 2.
Vechta 3, Bamberg 4, Frankfurt 5.
Vechta hat natürlich mit den beiden Neuen, die sind gut. Die
sind spannende Verpflichtungen, ja. Also,
das ist eine geile Gruppe eigentlich.
Ja, es sind beide. Ich finde, beide haben was. Also Amatic Rebec, der aus Zagreb kam, zu Vechta gegangen. Dann hast du den polnischen Liga-MVP, glaube ich, mit Jaroslav Czyskowski.
Ja, da brauchen wir noch einen Spitznamen. Ja, wir nennen ihn Jaro.
Du nennst ihn Jaro, okay. Das ist ja, mach das ruhig. Also ich glaube jetzt nicht, dass er das zum ersten Mal hört. haben natürlich auch ein paar Abgänge, also Vechta, ja, schwer zu sagen, also Vechta auf,
wow,
ja.
Also Vechta auf 3.
Bamberg blieb halt komplett, also deshalb kann ich mir auch vorstellen, dass Bamberg auf 3 geht, Vechta auf 4, für Frankfurt wird super tough auch, die haben sich jetzt noch Bartolo geholt.
Ja, Kratzer fällt aus, Kratzer ist verletzt. Die haben sich ja noch so einen litauischen Center jetzt geholt, von dem ich
Gittis Mazulis
gar nichts weiß. Also, wir müssen mal eine Reihenfolge festlegen. Wir sagen jetzt Berlin, Lubu, Vechta, Bamberg.
Boah. Ich sag Bamberg 3.
Pass auf. Aber in Bamberg 4, weißt du, was das heißt? Viertelfinale Bayern-Bamberg.
Ja, der Klassiker.
Nice. Hätten wir natürlich ein schickes Viertelfinale.
Nach Spiel 1 sofort. Reset-Knopf. Alle weg. Sorry.
So ein Hinspiel, weißt du, so ein Hinspiel, was so ausgeht, 86-79 oder sowas, wo du denkst, okay, 7, okay, das ist zu packen und dann Bamberg mit einem 9-2 Start im zweiten Spiel und boah, du denkst, das kann doch nicht sein, oder? Also richtig sowas Cooles. Mhm. Hätte ich schon Bock drauf. Und dann,
also ja? München hat sich super schwer getan, im Bamberg in der Saison. Also,
das, ja.
Also da geht's,
also,
geht schon
Bamberg, was. Bamberg hat ja eigentlich auch den Schwerpunkt mit auf die Defensive gelegt gehabt. Das war ja zumindest am Saisonbeginn das, was auch Ruhl Mors erzählt hat, beziehungsweise ja, man will eben alles geben, alles rein, wenn es vorne nicht so funktioniert, wenn man nicht so super talentiert ist wie andere Mannschaften, aber wir werden uns zerreißen, wir werden alle Telefonbücher der Welt kaputt reißen. Okay, super. Dann würde ich sagen, Zweiter gegen Dritter wäre dann Oldenburg gegen Vechta, hätte natürlich auch einen gewissen Charme. Das Nordderby. Wow.
Ja, was danach kommt, da sind dann fast nur mehr coole Partien. Also, nee.
Nee, Quatsch. Und dann Lubo gegen Crailsheim.
Ja, das
nee, ist. Nee, Ulm. Lubo also gegen wie Ulm. Jetzt, wer? Wieder Derby.
Nein.
Wieder Derby.
Das gibt's doch nicht. Unglaublich.
Also. Zweiter Lubo, dritter Ulm.
Also bevor du jetzt anfängst, Viertelfinals rumzurechnen, musst du einfach nur mal schauen, wann du dran bist am Samstag. Step by step.
Ja. Ja, lass mich doch eben das letzte Viertelfinale noch ausrechnen. Crailsheim wird ja Vierter. Okay, Crailsheim gegen Alba. Au.
Ja, das ist, also Alba ist da schon in einer anderen Liga. No Fans, ja, okay. Crailsheim, die haben super gespielt und tut mir auch mega leid, weil die einfach super Form hatten. Und deshalb, ja, aber gegen Alba, also es wird schon alles auf Bayern-Alba rauslaufen. Da muss man jetzt kein mega Predictor sein, gell?
Ja. Okay, aber die Halbfinals, die lassen wir jetzt, oder sollen wir die auch noch vorhersagen?
Nee, das machen wir nächste Woche.
Das machen wir nicht. Das machen wir nächste Woche, genau. Woche. Oder übernächste Woche. Ja, wir machen ja auch Hygienekonzept, saubere Podcasts, ne?
Ja, natürlich. Natürlich, ich frage dich auch ab nächsten Dienstag dann zu den ganzen Auflagen, die es gibt.
Vom Hygienekonzept.
Es ist sehr umfangreich und sehr lang.
Ich habe gehört, 51 PDF-Seiten.
Ja, da gibt es verschiedene. Dann gibt es auch noch Hotelregeln und so weiter und so fort. Also da kann man wahrscheinlich auch nächste Woche noch genauer drauf eingehen. Also da gibt es sehr, sehr viel Details und man kann eigentlich eh auch schon viel sagen. Ich weiß auch, ich habe sehr viel schon gehört und wurde mir erklären lassen, noch einmal genauer von Dr. Florian Kainzinger,
ja.
Der auch bei uns im Podcast schon gesprochen hat vor 2 Wochen und jetzt habe ich mir das nochmal 50 Minuten lang erklären lassen, was passiert, wenn die Spieler mit dem Bus zum Training fahren, zur Halle und so weiter und so fort. Okay. Kann man vielleicht nächste Woche nochmal erklären. Aber da wird auch sehr viel passieren auf magentasport.de, da wird das bitte im Auge behalten, liebe Abdis. Also wir werden sehr viel Vorberichterstattung machen. Da wird es eine eigene Lane geben auf der Seite mit den ganzen Infos zum Turnier. Deswegen würde man sich da jetzt auch nur doppeln und wiederholen. Deswegen magentasport.de im Auge behalten und auch die Social-Kanäle, denen Michael Körner auch komplett folgt. Er ist ein großer Social-Media-Mann.
Apropos, wir haben ja auch 2 Embedded-Journalisten im Hotel.
Ja, das haben wir. Und weder du noch ich sind dabei involviert.
Ja, wir sind nicht involviert, aber der Bandona ist dabei. Der Bandona. Sascha Bandermann. Und ich glaube, den rufen wir jetzt mal.
Ich wollte gerade sagen, das klingt nach Ü-Anruf.
Das ist der Überraschungsanruf. Ja. Jetzt holen wir mal den Bandona da rein. Der ist doch bestimmt, um die Uhrzeit zu erreichen.
Und ich habe noch ein bisschen Reuerkast-Trivia für dich.
Oh, Reuerkast-Trivia. Mhm. Komm, Bandona. Der sieht meinen Namen im Display und...
Bandermann.
Körner hier und Dächernd. Willkommen im Podcast Abteilung Basketball, Bandona.
Nee, oder?
Ja, das ist der Überraschungsanruf. Ja, guten Tag.
Das ist ja Weihnachten und Ostern direkt an einem Call.
Ja, an einem Call.
Ja, schön, dass du dich freust. Sascha, wir haben nämlich gerade, wir sind schon recht weit fortgeschritten, aber wir haben natürlich ganz viel über das schöne Turnier gesprochen und über Hygienekonzepte und du bist ja mittendrin in diesem Ding. Du bist ja sozusagen CNN-mäßig embedded bei der ganzen Geschichte.
Ja, ich bin die Hygiene, genau. Hygienekommission.
Ja, du gehst mit ins Hotel. Du bist bei den Spielern und bei den Mannschaften.
Ja, das stimmt. Ich freue mich auch. Während wir jetzt quatschen, muss ich ja auch noch zum Abstrich, zum PCR-Test. Das gehört ja vorher noch dazu. Also noch ganz safe in dem Sinne ist es ja nicht, aber ich gehe mal davon aus, dass es alles wunderbar läuft. Also fühle mich gesund, fühle mich fit. Ja, und spannende Geschichte. Habe ja auch schon ein paar Sachen gemacht in meinem Medienleben, aber das ist dann vermutlich absolutes Neuland, ja? Und weiß auch noch nicht, wie das wird. Ja.
Das heißt, du gehst jetzt zum Abstrich, also zum Corona-Test, und du darfst natürlich danach deine Frau auch nicht mehr berühren. Ist das so richtig? Das steht auch im Hygienekonzeptseite Xandi, korrigiere mich, 27 irgendwo, ne? War das?
Ja, bei mir steht in meinem Familienhandbuch steht drin, verhalte dich wie immer. Also von daher hast du recht.
Genau. Ja, wird eine spannende Angelegenheit werden, da mit der Mannschaft, im Grunde mit den Mannschaften so lange zusammen zu sein.
Ja, du bist wie ein Spieler, ja. Du bist wie ein Spieler, bist involviert, ja, im Hotel.
Ja, also letztlich genau.
Und du bereitest, ja, ich hab das ja auch schon. Das meinte ich eher, du musst die Vorbereitung durchlaufen wie die Spieler, deswegen auch die Tests im Vorfeld und obliegst dann quasi den gleichen Hygieneregeln wie den Teams und den 22 Aktiven.
Genau, so wird das sein. Wir haben ja auch nochmal dazu einen gesonderten Call von der BBL. Da wird dann nochmal 1:1 alles erklärt, was die Spieler betrifft, was die Mannschaften betrifft und dementsprechend dann auch mich oder uns im Team als Reporter im Hotel mit den Mannschaften. Genau, so ist es. Es ist 1:1 die gleiche Geschichte. Deshalb natürlich auch vorher noch die zwei Abstriche, die du machen musst, und den zweiten gibt es sogar dann noch kurzfristig, bevor du ins Hotel einziehen darfst, und wenn dann alles okay ist, dann darfst du dein Zimmer beziehen und dann natürlich, sagen wir mal, dich genauso in dieser aktiven Zone bewegen, wie ihr das ja auch schon das ein oder andere Mal in eurem Podcast erklärt habt. Also ich fühle mich zwar nicht wie ein Athlet, aber ich muss mich sozusagen bewegen wie ein Athlet.
Du warst immerhin mal ein Athlet, im Gegensatz zu manchen Beteiligten hier.
Ja. Das
ist lange her, das erste Leben.
Ja, als dieser Job an dich herangetragen wurde von unseren Chefs, was war denn so dein erster Gedanke? Hast du gedacht, okay, das ist natürlich schon, das ist ja eine echte Herausforderung. Ich meine, du bist 3 Wochen von Familie, Frau, Kindern getrennt. Was war so dein erster Gedanke? Hast du gesagt, muss ich drüber nachdenken, oder warst du sofort an Bord?
Ja, das war relativ einfach. Während dieser Anruf kam, habe ich gerade auf meinen Kontoauszug geschaut und dann war die Antwort relativ schnell da.
Das ist mal ehrlich. Scherz beiseite.
Jetzt ganz ehrlich, natürlich hängt das eine mit dem anderen zusammen, ist ja ganz klar. Auf der einen Seite habe ich zum letzten Mal am 15. März in meinem Beruf arbeiten können dürfen. Von daher, das ist schon eine sehr lange Zeit, und habe natürlich zum einen mitgefiebert, dass das irgendwie durchgeht. Dann habe ich mich gefreut, dass ich gefragt wurde, gerade in dieser speziellen Situation, weil es echt auch nochmal wieder was Neues ist in der Art und Weise, wie wir mal wieder arbeiten können. Das fand ich spannend, aber natürlich habe ich kurz darüber nachgedacht, ist ja klar. Ich habe es mit meiner Familie besprochen. Jetzt ist es aber so, dass ich im Normalfall ja auch immer im Jahr so 2 Groß-Events bisher hatte, in den letzten, glaube ich, 10 oder 12 Jahren. Meine Frau kennt das gar nicht anders und meine Kinder, seit sie da sind, auch nicht.
Du warst ja auch immer über Weihnachten im Alley-Pally, ne? beim Dart. Das ist ja auch immer so eine Geschichte.
Genau. Eishockey-WM.
Genau, ich habe immer die Eishockey-WM gemacht über 3 Wochen, Alley-Pally über 3 Wochen, und daher kennen die das schon ganz gut. Aber natürlich ist es jetzt etwas ungewohnter, und auch für die Kids und auch für meine Frau. Wir haben uns jetzt gerade nochmal neu kennengelernt und jetzt, wo wir uns kennen, muss ich schon wieder weg. Aber man hat es abgesprochen und natürlich sagt die auch, boah, super, mach doch, ist doch cool. Und die freuen sich auch alle mit, weil, na klar, ist das, eine monetäre Geschichte, aber natürlich auch einfach eine Freude. Also du hast einfach Bock drauf, mal wieder was zu machen in dem Bereich.
Ja, und vor allen Dingen wirst du ja die Spieler und die Trainer alle so nochmal auch neu kennenlernen. Du wirst ja Best Buddy sein am Ende mit 24 BBL-Spielern und Trainern.
Ja, oder ich werde ihnen nach 3 Wochen so auf den Senkel gegangen sein, dass keiner mehr mit mir was zu tun haben will. Aber natürlich, klar, diese Nähe in dem Sinne hat man sonst ja nicht. Bin auch mal gespannt, was daraus resultiert. Aber ich glaube, dass es coole Geschichten geben wird, weil die sind ja vermutlich sogar froh, wenn sie zwischendurch auch mal was anderes machen können in der Zeit, wo sie nicht spielen. Ich habe ja schon mitbekommen, dass im Hotel viel aufgebaut wird und wurde zur Freizeitbeschäftigung der Jungs.
Apropos Bandona, ich könnte der BBL ja noch was stecken bezüglich des Entertainment-Programms. Du weißt, worauf ich hinaus will, oder?
Du meinst, sie sollen noch mal eine Karaoke-Maschine aufbauen?
Das kommt jetzt von dir, der Vorschlag. Ne? Aber du bist ein hervorragender Sänger, vor allen Dingen also bekannt in deinem Freundes- und Bekanntenkreis für Elvis Presley-Songs. Ich könnte mir vorstellen, dass das den Spielern gut gefallen wird.
Ja, also wenn ich, sagen wir mal, das eine oder andere Interview vielleicht nur bekommen würde, wenn ich das vorher machen müsste, dann ist das natürlich, gehört das zur Berufsbeschreibung.
Oder wir machen es so, du tippst jetzt deinen deutschen Meister und somit Sieger des der Festival Playoffs und wenn der nicht richtig ist, der Tipp, dann singst du in diesem Podcast für uns.
Sehr, sehr gut.
Als Wetteinsatz.
Finde ich gut.
Das ist Wahnsinn, was ihr euch immer Schweinisches ausdenkt. Ich habe auch den letzten Podcast gehört und dachte, nicht, dass die dich nochmal anrufen, wenn irgendwann die Geschichte dann so aufkommt. Ja, wer ist eigentlich der Reporter? So nach dem Motto, da habe ich schon mit gerechnet.
Und schwupp ist es passiert.
Jetzt eben ruft der Körny mich an. Nach 22 Jahren klingelt sein Name oder leuchtet sein Name auf. Ich wusste Bescheid. Pass auf, na klar, ich bin ja ein Mann der Challenges und der Competition als Ex-Sportler.
Sehr gut.
Von daher nehme ich das natürlich ohne Probleme an. Und sage
Göttingen.
Ich sage Ludwigsburg.
Wow.
Ach, komm.
Ja, einfach mal, weißt du, warum soll ich jetzt das sagen, was vielleicht 90% sagen würden? Ich nehme jetzt einfach mal Ludwigsburg.
Okay, cool.
Okay,
okay, ist hiermit eingeloggt.
Ja.
Ja.
Coole Sache. Bandona, wir sagen lieben Dank. Wir werden uns ja vorher noch mal hören. Wir sehen, weiß ich nicht. Wie wird das sein? Bist du dann auch, wenn du im Audi-Dom bist, darfst du dich dann an den Orten aufhalten, wo wir uns nicht aufhalten dürfen? Wie geht das da?
Genau, also der hierarchische Unterschied zwischen uns beiden bleibt bestehen. Scherz beiseite, ich werde natürlich in den Audi-Dom dürfen. Also genau wie die Aktiven dann theoretisch ja auch diese Wege in den Dome gehen dürfen, aber im Normalfall bleibe ich ja im Hotel, weil da einfach da unsere Base ist für all das, was wir machen. Von daher ist die Not jetzt nicht da. Wir haben ja mit dem Jan auch den Mann vor Ort.
Genau.
Dementsprechend bleibe ich einfach da in meinem Urlaubs-Quarantäne-Hotel.
Warst du schon mal da im Hotel? Das ist wirklich sehr schön.
Ich kenne das, ja, ich kenne das, genau.
Mhm. Ja. Gut, dann gute Zeit, Sash. Wir hören uns, wir sehen
absolut
uns.
Absolut, viel
und,
Spaß.
Wir spüren uns in jedem Fall.
Ja, danke. Viel Spaß euch auch. Danke für den Anruf.
Mach's alles gut. Klar. Bis dann.
Ciao. So.
So.
Der das Bandona, war der Sash. So nennst du ihn.
Der Bandona, ja. Sash hat viele Spitznamen. Ja, ganz, ganz lieber Kollege. Ein Fundskerl. Und wenn der Elvis Presley singt, dann
ja,
Leute,
ja,
das, ohne Witz. Ja, das ja. ist mega. Ja, das ist ja. richtig geil.
So,
gut. Ja. Trivia von Johan Reueckers.
Trivia von
da müssen wir The Netherlands. Auf Niederlands oder auf Deutsch?
Das ist immer Deutsch, Englisch. Niederlands ist nur der Akzent.
Mhm.
Und ich habe ihn im Rahmen dieses wirklich sehr interessanten Gesprächs gefragt, wer sein BBL-Lieblingsspieler war in dieser Saison. Was glaubst du, wer?
Wow.
Und auch
wow,
warum?
Wow, wow.
Also keiner von wow. Göttingen? Sondern von einem anderen Team musste er sich einen aussuchen. Es ist mega tough. Ich gebe dir einen hin.
Martin Hermansson.
What? Wie kommst du darauf jetzt?
Ja gut, ist es richtig oder ist es falsch?
Ich denke Martin Hermansson.
Wow.
In ja, ich finde er so geil, der Typ.
Okay, krass.
Ja, also, ja der passt so zu ihm. Das ist so ein Typ...
Da, großer Respekt. Ich habe auch noch die Erklärung, ja. Was ihm so taugt an solchen Spielern.
Ich sage, I like these players that don't look like basketball players. You know? Er sieht natürlich nicht aus, er kann auch hier bei die Tankstelle arbeiten.
Ja.
Ja, bei der Bäckerei. Ja? Wie Ben Atund, wie Scott Ederton, wie Dylan Ossetkowski, all die Spieler. Aber das finde ich richtig geil, dass die dann so unglaublich gut können spielen. Das ist so fundamental, so stark.
Ja.
Oh, ich stelle mir gerade vor, in einer Bäckerei nebeneinander stehen Martin Hermansson, Benetton, Dylan Ossetkowski und Scott Atherton,
ja, genau.
Und verkaufen so, Semmel ja, und Bohnen.
Was hätten Sie denn gern? Hier in so eine Kraftsemmel vielleicht? Die werden im Angebot, 3 Stück für 99 Cent.
Ja. Wo ist denn der Herr Hund? Der ist momentan an der Tankstelle. Das ist immer Dienstags und Donnerstags an der Tankstelle. Genau. Der ist sonst
an der Wochenende in der Sparkassenarena. Nee, also über Bennett Hund haben wir dann auch gesprochen. Da hatten wir doch auch schon mal im Laufe der Saison, als noch alles normal war, unvorstellbar, aber das gab es auch schon in diesem Jahr. Du kannst dich erinnern, als Kian Anderson dann mehr Minuten bekommen hat, als Bennett Hund, der ja eine sehr starke erste Saisonviertel gespielt hat. Da haben wir auch mit ihm telefoniert hier im Podcast und hat einen super Saisonstart hingelegt und dann hat eben Anderson ein bisschen besser gespielt und bekam mehr Minuten. Darüber haben wir auch gesprochen. Und dazu meinte Coach Reuerkers Folgendes.
Und dann habe ich dann mit Bennett geredet, weil Bennett ist unbelievable smart and a great guy. Und dann habe ich gesagt, Bennett, spiel bitte wieder wie Bennett. You know, stop with shooting, stop trying to be a scorer. You know, make everybody better, draw fouls, flop, you know, do what you do well. Yeah, that's the things he does really well. Flop, yeah. Yeah. He's a great flopper. Dann hat er wieder angefangen und dann sind seine Minuten wieder nach 15 gegangen. Und dann war es wirklich 25 Minuten Kian, 15 Minuten Bennett. Und dann hatte ich wirklich Stress, oder Pressure, um so zu sagen, besser Wort, von, man, Kian plays well, Bennett plays well. Ja, I had really two great point guards for Göttingen. Ja, so ich war richtig froh, dass Bennett eigentlich ziemlich schnell aus seiner kleinen Periode, wo er wie Kian Anderson wollte spielen, rauskommt.
Ja, super spannend.
Ja, hat er gemerkt, dass der Druck da ist, dass Anderson gut spielt und dann wollte er ungefähr so spielen wie
Anderson. Ja, genau. Er hat dann noch gesagt, irgendjemand hat ihm gesagt, spiel wie Kian, sei ein Scorer. Und er so, nee. Und er liebt wirklich Bennett Hund. Also er hat ihn so oft erwähnt und auch die Trainingsmentalität, dass er jetzt während der Pause einfach immer in der Halle war und immer gearbeitet hat an sich.
Oh. Aber ich weiß nicht, ob Bennett den Satz "He's a great flopper" so gerne hören wird.
Nee, es ist halt Teil des Spiels, also und auch super ehrlich, einfach, dass der Coach sagt, mach das, weil das ist natürlich was dem Team extrem helfen kann, wenn du.
Naja, aber kennst du die Einschaltquote dieses Podcasts unter den Schiedsrichtern der Easy Credit BBL?
Sie ist relativ hoch,
bei
gell?
100%.
Schöne Grüße an alle. Ihr macht einen super Job.
Und der Bennett floppt gar nicht nur. Das ist doch Quatsch.
Ich glaube
auch ein Leichtgewicht.
Ich glaube, für Coaches
ist ja nicht so schwer.
Für Coaches ist es gleichbedeutend, ob du Offensivfouls aufnimmst oder Flops, das macht, also ich glaube, er meint einfach nur Charges nehmen so und ob man das vielleicht ein bisschen besser verkauft, das können halt manche besser, manche schlechter und Bennett hat halt einen sehr, ja, sehr guten Lateralspeed wahrscheinlich immer nach hinten fallen.
Ein Lateralspeed, okay, gut.
Ja.
Hast du noch Reuerkers Trivia oder war das nur die eine?
Nee, das war schon die Haupttrivia. Die hast du wirklich genailed. Also Wahnsinn. Wahnsinn. Nee, das haben wir. Ich könnte dir noch anbieten, was Isaac Pinard zu seiner Zukunft sagt. Weil er hat jetzt nur Vertrag für dieses Turnier. Das kann man.
Das ist natürlich eine der spannendsten Geschichten, ne? Ob der in München bleibt oder nicht.
Ja, aber.
Was sagt er denn?
Also, es könnte zurück in die Türkei gehen. Es könnte eine Verlängerung in München geben, nach Spanien, wo auch immer. Also alles ist offen. Also das ist jetzt nicht so, dass ich ein Angebot auf Spanien hätte, aber ich bin offen für alles. Wo auch immer eine gute Situation herrscht, wo ein Interesse gibt. Und ich höre mir gerne alles an und am Ende setze ich mich hin und wege alle Optionen ab.
Sehr politisch oder politikerhaft geantwortet, aber er weiß es einfach noch nicht. Weil eben nur Vertrag.
Genau, er hat ja einen türkischen Pass, was ihn wertvoll macht für die türkische Liga.
Ja.
Das muss man dazu sagen. Deswegen kann er da gutes Geld verdienen, obwohl ich immer nie weiß, wie die wirtschaftliche Situation also, oft ist bei den türkischen Clubs.
Auch ne? Da kann ich sagen, das sagt er auch ganz offen, ihm fehlt noch viel Geld. Also, Beşiktaş hat wirklich sehr viel Zahlungen ausgelassen. Und er wusste auch, worauf er sich einlässt. Und sie versuchen das dann anders wieder auszugleichen mit super Spielerbetreuung und vielen Physios und du musst dich um gar nichts kümmern. Aber am Ende des Tages, also das sagt er auch sehr offen, da fehlt immer noch viel Geld. Und rückblickend, das können wir uns vielleicht auch nochmal anhören.
Ich bin dann nicht naiv nach Beşiktaş gegangen und habe mich dann gewundert, was dann am Ende mit den Zahlungen ist und wo es bleibt. Ich wusste, was auf mich zukommt. Nichtsdestotrotz was ist ja besonders schlecht. dazu kam dann natürlich auch nochmal die Corona-Krise, die das alles nochmal verschlimmert. Eine Situation, aus der man lernt, aus der man Erfahrung zieht. Die Zahlung war für mich jetzt nicht der Hauptgrund, warum ich mich für Beşiktaş entschieden habe, sondern ich wollte den Schritt in die türkische Liga machen. Ich wollte die Erfahrung sammeln, raus aus der Bundesliga, die türkische Liga schnuppern und das habe ich gemacht. Ich bereue nichts. Für mich persönlich lief es vor allem in der zweiten Saisonhälfte extrem gut und dass es dann am Ende so zu Ende ging, wie gesagt, schon am Anfang sehr unbefriedigend und ja, ich freue mich, da weiterzumachen, wo es vor zwei Monaten aufgehört hat.
Ja. Also, das kann ich nicht nachvollziehen.
Was jetzt genau?
Dass man also sehenden Auges dann zu, also wir wussten ja vorher schon, Robin Benzing hatte ja auch schon darüber berichtet, dass der Verein so schlecht bezahlt. Das werden alle sagen, also Agenten werden ihm das sagen. Wenn er weiß, okay, er lässt sich darauf ein und er weiß, dass es passieren kann, dann sage ich,
ja,
gibt es denn nicht andere Vereine, wo du hingehen könntest?
Ich meine, also mal ganz im Ernst. Ist ja auch seine Heimat, er wollte da unbedingt hin. Und du musst ja auch diesen Schritt, glaube ich, schon irgendwann mal machen, wenn du gewissen Anspruch hast und wenn du dich diesem Markt auch zeigen willst. Und ich weiß nicht, wie groß jetzt die Unterschiede sind. Fener zahlt wahrscheinlich besser, wahrscheinlich auch nicht immer regelmäßig, aber zahlen wahrscheinlich anders. Und gut, das ist jetzt die größte Adresse, das ist klar. Aber du musst halt schon irgendwo auch präsent sein, glaube ich, in so einem Markt, weil es schon eine andere Welt ist, in der Türkei zu spielen. Und vielleicht muss man da auch mal so, ja, Opfer bringen.
Ja, aber wie gesagt, sehenden Auges.
Ja, ne? Ja, das.
Da würde ich doch eher sagen, also Erfahrung sammeln, Heimat kennenlernen, gut und schön, aber wenn ich weiß, die Kohle kommt nicht, weiß ich nicht.
Ja.
Gut, aber das ist etwas, was er mit sich selbst ausmachen muss. Und da können wir nur aus der Beobachterrolle sagen, was wir denken. Und ich hätte jetzt da den anderen Weg eingeschlagen. Ich hoffe, dass er in München bleibt. Ich hoffe ja auch noch, dass der Tibor zurückkommt, der Pleiß.
Aha, ja gut.
Der kostet natürlich noch mal einen Euro mehr.
Ja gut, bei FS, da...
FS zahlt halt, bei FS gibt es halt eine Familie. Ja,
und da wird regelmäßig
gezahlt. Die Familie heißt, weiß nicht, wie die heißen, aber die heißen jetzt, sagen wir mal, FS. So, und diese Familie, denen gehört ja, das ist ja eine Holding dahinter, die sind halt mit die reichsten Menschen in der Türkei und die werden immer Geld haben, egal wie es dem Land wirtschaftlich geht, ob da Corona ist oder nicht. Die haben einfach das
Moos. Hat er nicht gerade verlängert noch? Ja, das kurz vor der Krise bilde ich mir ein, aber das ist jetzt...
Ich glaube nicht. Ich glaube, dass er keinen Vertrag hat. Beziehungsweise, ich kann sein, dass er. Aber da hatte ich so ein bisschen, weil man hörte ja, dass er wieder im Gespräch ist. Im Gespräch ist man ja immer irgendwo und irgendwo klingelt immer mal das Telefon. Aber den hätte ich natürlich unglaublich gerne in München gesehen oder eben bei einem Euroleague-Verein, von mir aus ja auch in Berlin, einfach in Deutschland.
Ja.
Dass wieder so einer zurückkommt. Ja, ich möchte ja, dass die Liga auch in schwierigen Zeiten ihre Aushängeschilder hat, ihre interessanten Persönlichkeiten hat und einfach gute Spieler hat. Das wird in der kommenden Saison nämlich nicht einfach, wenn man hört, wie die Budgets runtergehen. Wir haben es ja hier schon thematisiert, Bamberg nochmal -40%. Ja, spinnst du und drei Tage. Also wer kommt denn da? Also hoppala, Gesundheit, Xandi. Okay. Ja, kurzes Hemd an zu Hause und die Wohnung ist kühl.
Ja,
ne?
Das ist schräges Wetter. Ja, ich weiß, was du meinst.
Ja, also wie gesagt, wird spannend werden und ich freue mich über jeden guten Spieler, der hier bleibt. Deswegen Akpina Daumen drücken, dass er in München bleibt. Wir brauchen diese Superspieler, wir brauchen diese Persönlichkeiten, um diese Liga auch interessant zu halten. Die nächste Saison wird die schwierigste Saison in der Geschichte werden.
Apropos so, Persönlichkeiten. Jetzt mache ich, weil du so genailt hast, so auf den Nagel auf den Kopf getroffen hast, bei der letzten Trivia. Okay, pass auf, dann mache ich jetzt noch eine Spontan-Trivia. Ich habe Ismet Akpina nach der Stimmung gefragt, wie es so ist bei den Bayern. Und im Zuge dessen sagt er auch, ja, alles cool, die Trainings sind so competitive.
Ja.
Und er spricht auch einen bestimmten Spieler an, der super competitive ist. Wer? Ja.
Paul Zipser.
Nein.
Danilo Bartel.
Nein.
Also, dann geht es um seine Position. Also, können wir das so eingrenzen?
Nein.
Wer ist noch competitive bei den Bayern momentan? Also, TJ Bray?
Nein.
Aber du hast gesagt, es ist kein Guard.
Nein.
Es ist kein Guard. Nein.
Ach, gut. Jetzt hättest du zwei von zwei machen können, weil es ist wirklich nicht so schwer, finde ich.
Ist ein witziges Team. Ich muss echt sagen, ich kenne ja, ich würde sagen, fast 90%. Nur ein, zwei Jungs kannte ich davon nicht. Und ich wurde sehr herzlich aufgenommen. Wirklich gute Teamchemie. Die Trainingseinheiten sind sehr competitive. Das gefällt mir wirklich. Also so ein paar Jungs haben echt gar keinen Bock zu verlieren. Und das macht Spaß. Die Trainingseinheiten macht das Spaß. Und ja, es ist eine gute Stimmung.
Klingt ein bisschen nach Lucic dann.
Mhm, ja, ist gut. Ja, weiß Bescheid. Ach, Lucic. Ja, den meinte ich gerade.
Aha. Ah, genau. Lucic hätte ich natürlich ja auch kommen können, das stimmt. Ich dachte, es kommt jetzt einer ums Eck, von dem man nicht so denkt, das weißt du so, vielleicht. Hm.
Vielleicht so.
Oder aus der Nationalmannschaft oder irgendwie so,
das Payback-Time zu verkopft, und sowas. Aber dass du ja sofort weißt, finde ich so gut immer noch. Also du bist, glaube ich, auf Jahre bist du Trivia safe, kannst immer daneben raten und ich habe immer größten Respekt vor dir.
Okay, Xandi, dann sind wir auch schon am Ende, glaube ich, unserer heutigen Vorstellung.
Ja, also wer gewinnt die Festival-Playoffs, Könny?
Das sollen wir doch heute nicht sagen.
Nee, machen wir nächste Woche.
Machen wir. Ich muss dir einfach einmal spielen sehen. Zumindest das. Und danach sage ich es. Also den ersten Spieltag abwarten.
Ja.
Ja, ist das okay? Also
klar, ist absolut okay. Du bist die höchste Instanz. Also du entscheidest. Du entscheidest, welche Refs gut sind. Schöne Grüße an der Stelle erneut.
An die Refs? Mhm. Wir haben so viele gute Refs. Da möchte ich keinen heraussehen.
Auch die begeben sich in eine Ausnahmesituation.
Absolut, ja.
Absolut. Was machst du jetzt?
Auch ich werde jetzt, heute bin ich ja der Meister der Töne, also ich werde, weil du sehr, sehr stark beschäftigt bist, werde ich jetzt versuchen, diesen Podcast schnell on air zu bringen und ich muss noch...
Fingers crossed.
Ich habe noch ein kleines Knieproblem, was ich noch behandeln lassen werde. Aber auch das wird immer besser. Hurra!
Hurra.
Ich werde verletzungsfrei in die Festival-Playoffs gehen.
Wie voll ist denn das Glas, bitte?
Es geht über.
Wow.
Das erste Mal in diesem Jahr, dass es über den Eichstrich geht. Es schäumt, es sprudelt. Es ist der Wahnsinn momentan.
Freut mich zu hören, König. Ja. Das freut mich so. Du strahlst auch richtig. Kann ich sagen.
Wo ist der? Xandi, ohne Witz.
Und?
Wo ist der Dienstplan? Ich habe keinen.
Vielleicht habe ich ihn vorab gekriegt.
Ich habe ihn nicht. Es gibt keinen. Du hast ihn vor mir gekriegt.
Das kann ich mir nicht vorstellen.
Ich rufe gleich mal den zweiten Kommentator der Festival Playoffs an, ob der schon Dienstplan hat.
Vielleicht habe ich auch
ihn. Oder wir rufen ihn jetzt an.
Nein, jetzt ist du. Ich muss arbeiten, Körni.
Oh, du musst arbeiten. Oh, gut. Dann also, Paris, Athen, auf Wiedersehen. Nächste Woche Dienstag wahrscheinlich der hygienefreie Podcast, wo immer wir ihn auch aufnehmen werden.
Der hygienefreie?
Der wird hygienefrei sein. Der wird hygienefrei sein.
Aha, okay.
Wir müssen uns an das Konzept
halten. Aber ist das richtige Wort, hygienefrei?
Ach so, nee, hygienefrei nicht, ne?
Das klingt eher nach dem Gegenteil. Dass wir alles missachten und du bewirfst alle mit deinen Funkempfängern und steckst sie in dir. Naja, egal.
Hygienefrei, was wollte ich denn eigentlich sagen? Virenfrei wollte ich auch nicht sagen.
Virenfrei. Okay, das ist unser Zeichen, Körni. Wenn wir Hawaii drüber quatschen, dann ist es Zeit für...
We treat people here with complete respect. This is Germany.